Erst kürzlich die Ereignisse im Landtag in Thüringen, jeden Tag Diskussionen in allen Medien. Dann, wie wir es gehört haben, ich nenne es mal das Massaker in Hanau, nur 30 Kilometer von hier entfernt, was uns immer noch sprachlos macht. Vorgestern Abend, da ich mich mit Predigtarbeit befassen wollte, direkt hier vor dem Haus, vor dem Fenster meines Büros, ein Polizeieinsatz mit 5 Fahrzeugen. Ich sah aus dem Fenster und sah, wie der Täter sich hinter einem Fahrzeug versteckte und dann 3 Polizisten mit Waffen im Anschlag ihn in Schach hielten, bis sie ihn dann eine Dreiviertelstunde später erst mitnehmen konnten. Ich hatte das alles vor meinen Augen vorgestern Abend, so dicht war mir das noch nie. Ich betete viel, als ich das sah. Dann in meinem Kopf wieder dieses Grauen in Hanau. So richtig zur Ruhe kam ich mit meinem Herzen nicht in der Vorbereitung. Manchmal sind es eben schon diese Lasten, die erdrückend sein können für uns alle. Geht's dir vielleicht auch so? Wir haben Lasten des Alltags schon zu tragen und auch zu ertragen. Es gibt eben mühevolle Zeiten auch im Sein und im Leben mit Jesus. Unser Predigtwort ist ein bekanntes Wort aus Matthäus 11. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Und ich lese sie uns in der neuen Genfer Übersetzung. Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Es heißt dort: Zu der Zeit rief Jesus aus: Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hast du es gewollt, und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn, und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn, und die, denen der Sohn es offenbaren will. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht, und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Du bist unser Zufluchtsort. Herr, wir brauchen deinen Geist. Schließe uns dein Wort auf. Habe Dank. Amen. Der Herr Jesus spricht den Vater an. Und wie beginnt er? Ich preise dich, Vater. Mir war in der Vorbereitung gleich ein lieber Bruder aus Norddeutschland so ganz nah. Wenn ich manchmal mit ihm etwas geteilt habe, auch telefonisch, was so Freude bedeutete für mich, dann sagte er oft: Preis den Herrn. So beginnt auch dieser wunderbare Psalm 34, den wir sicher alle kennen. Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Die Elberfelder: Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Also alle Zeit, immer da, beständig. Es ist mir oft eine Freude, wenn ich bei unseren Gebeten das so wahrnehme, dass es mit Dank beginnt. Preisen ist auch Dank. Ich preise dich, Vater, bedeutet hier im Text, den wir uns anschauen wollen, ich habe es im Urtext nochmal nachgeschaut, verherrlichen. Ich verherrliche dich, Vater. Ich verherrliche dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Für mich irgendwie schon immer ein erstaunliches Wort, ein klares, vielleicht sogar unmissverständliches. Nun, zunächst will er, glaube ich, sicher klar machen, es sind nicht die im Vorteil, die Weise, die studiert haben, die in langen Nächten oder Tagen es erfasst haben mit ihrem Verstand, mit ihrem Intellekt, mit ihrer Intelligenz. Auf der anderen Seite ist es meine Überzeugung und bleibt es auch, dass wir nicht dumm oder unwissend sein müssen im Reich Gottes. Schon deshalb nicht, da wir nur ein Kapitel zuvor in Matthäus 10, Vers 16 klug sein sollen wie die Schlangen. Meine Mutter hatte nur einen Hauptschulabschluss, würde man heute sagen. Damals war das, glaube ich, der Volksschulabschluss, genau weiß ich nicht mehr. Sie war so eingebunden in die Arbeit am Hof als Älteste auf einem Bauernhof, dass da mehr nicht möglich war. Und sie war wahrlich eine kluge Frau. Mein Vater, ein Mann mit gewaltigem Allgemeinwissen, auch als wir noch Erwachsene waren, haben wir ihn manchmal angerufen und er wusste oft Antwort. Ein Mann, der Bücher liebte. Doch er sagte immer, die Mama ist klug. Was will er uns sagen, unser Herr Jesus? Vielleicht etwas wie, das Reich Gottes lässt sich nicht im Studium erwerben? In Vers 25 heißt es, den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart. Der Philosoph Immanuel Kant sagt, Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Also Unmündige sind beispielsweise unsere Kinder in jungem Alter. Auf der anderen Seite wieder, wenn wir nicht so sind, so werden wie die Kinder, Matthäus 18. Sehen wir es im Licht dieser Aussage des Philosophen Immanuel Kant, so braucht es Leitung. Und es ist tatsächlich so, dass die geistlichen Erkenntnisse nicht ohne Leitung zu haben sind. Deswegen ist der Geist gekommen. Er führt uns nicht irgendwie in irgendeine Wahrheit, nein, in alle Wahrheit. Es ist der Geist, der uns das Wort aufschließt. Es ist der Geist, der uns an die Worte des Herrn Jesus erinnert, wenn wir vielleicht keine Bibel parat haben. Das tut er auch so. Wir brauchen also sozusagen für den geistlichen Verstand, für das Verstehen im Reich Gottes, Leitung. Deshalb liebe ich auch so, wie die Neue Genfer Römer 8, Vers 14 überträgt, alle, die sich von seinem Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle, die sich von seinem Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Also hier ist im Reich Gottes Wissen nicht Macht. Ich werde nie vergessen, vor vielen Jahren ist mir ein junger Mann begegnet in der Gemeinde. Das war nicht hier. Ich glaube, er war 24, 23, so in dem Dreh. Mir ist noch kein junger Mann begegnet mit so einer Schriftkenntnis wie er. Das war unfassbar. Doch es half ihm nichts. Es half ihm nichts. Er wuchs nicht. Er reifte nicht. Er blieb im Glauben zurück. Er wusste unfassbar viel, aber er blieb zurück. Er entfernte sich sogar von der Gemeinde und wurde irgendwann gar ein Feind der Gemeinde am Ort. Der Geist allein macht lebendig. Vers 26, ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Also niemand, der irgendwie Verstand hat wie in der Welt, hat da einen Vorteil. Der Zugang ist buchstäblich für jeden, buchstäblich auch deshalb, weil der Herr Jesus es sagt, niemand, der zu mir kommt, wird hinausgestoßen werden. Johannes 6, Vers 37. Vers 27, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Und ich weiß noch genau, dass ich so als junger Gläubiger die Vorstellung unfassbar fand, tatsächlich den allmächtigen Gott kennenzulernen. Den kennenzulernen, der das Weltall erschaffen hat, der so unfassbar groß ist, den soll ich kennenlernen. Immer wieder dachte ich als ganz junger Kerl darüber nach, so dass ich irgendwann auch mit ihm zu sprechen begann, unbeholfen. Das war mir oft danach, als wenn ich ihn ansprach, als wäre es irgendwie leer, was ich sagte. Ich hatte den Wunsch, mit ihm zu sprechen, ihn tatsächlich anzusprechen und eine Antwort zu erhalten. So wie ich mit meiner Frau spreche, ich stelle ihr eine Frage und sie antwortet mir. Und es war oft so, das erinnere ich genau, dass ich dachte, es stimmt da was nicht. Man kann mit ihm gar nicht sprechen. Warum sollte er auch gerade hören, wenn ich, kleiner Wurm, ihm da was zu sagen hätte? Und das war bitter für mich, als ich dann irgendwann las, dass er doch auf dem Thron sitzt in den Himmeln, der Sohn zu seiner Rechten. Da dachte ich nur, klar, das ist gar nicht möglich, dass dein Gewinsel da irgendwo ankommt. Und wir wissen nicht viel über diesen allmächtigen Gott. Niemand hat ihn bisher gesehen, außer der Sohn. Und womöglich ist so einiges, was da so gesagt wird, auch immer falsch zugeordnet worden. Zu oft höre ich das auch in der Welt, dass das in den alten Schriften ein zorniger Gott ist. Wer das Alte Testament kennt, weiß, wie gnädig und barmherzig er oft gewesen ist. Ohne Ende, über Bitten und Verstehen hinaus. Will ich den Vater wohlgemerkt unter der Leitung des Geistes, ohne das geht es nicht, sehen, will ich ihn erkennen? Vers 27, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Und deswegen auch ist der Sohn in diese Welt gekommen. Sieh dir den Sohn an. Sieh auf Jesus. Er zeigt dir den Vater, wie er wirklich ist. Niemand in dieser Welt ist jemals so barmherzig gewesen wie Jesus. Niemand. Ich habe mir viel angeschaut. Niemand ist so liebevoll gewesen. Niemand war so gütig wie Jesus. Niemand. Niemand zuvor und niemand danach. Dieser Sohn ist in die Welt gekommen, damit es Rettung geben kann. Und immer wieder hört man das auch in dieser Welt von Gläubigen und was weiß ich was, dass sie den Menschen einbläuen wollen. Nein, er kommt, um zu richten. Nein, er ist gekommen, um zu retten. Und er ist eben auch in diese Welt gekommen, um den Menschen zu zeigen, uns zu zeigen, wie unser liebender Vater in den Himmeln wirklich ist. Und wer das tatsächlich mal tut, so habe ich es dann später getan, wer sich den Sohn wirklich mal anschaut und nur den Sohn einmal. Es gibt zum Beispiel so im Amerikanischen so wunderbare Bibeln, da ist alles, was Jesus gesagt hat, in roter Schrift. Das ist gut. Wenn man das nur mal macht, sich nur einmal das anschaut, wer einmal den Sohn wirklich ansieht, der hat den Vater gesehen. Der hat den allmächtigen Gott gesehen. Und wer ihn anspricht, diesen Sohn, dessen Gebet landet nicht irgendwo im Weltall, das versiegt nicht, es kommt ganz sicher an. Er hat seinen Geist gesandt, damit er in dir und mir hört, was du ihm sagen willst. Näher geht es nicht. Weiter in Vers 28, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, und von eurer Last erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Für mich das wichtigste Wort in diesem Vers ist kommt. Kommt. Und es ist so wichtig, dass das genauso auch verstanden wird. Ich erlebe es einfach immer wieder in der Seelsorge, dass Menschen nicht zu ihm kommen. Es gilt für die, die ihn noch nicht wirklich kennen, noch auf dem Weg zu ihm sind, wie für uns alle anderen. Es macht nur Sinn, wenn wir zu ihm kommen. Geh zu ihm. Setz dich zu seinen Füßen. Sag ihm, was dich betrifft. Er ist der, der dich hört. Und da heißt es, komm zu mir alle. Und es ist so wunderbar, dass das tatsächlich gilt für alle. Er will tatsächlich allen die Lasten nehmen. Aber wenn wir das so wörtlich nehmen, dass er uns diese Lasten abnehmen will, ist das Wichtigste, dass wir zu ihm kommen. Und wenn du es allein nicht kannst, und so, wie es eben zum Beispiel auch viele gibt, die diese Predigten hier hören im Internet. Wenn du es allein nicht kannst, es gibt Menschen, die können das mit dir zusammen. Es gibt Menschen, die dir helfen. Du kannst den Herrn selbst anrufen oder du kannst dir auch in der Gemeinde anrufen. Es gibt eine Telefonnummer. Wir werden gemeinsam mit dir dahin gehen, der zu dem, der dich freimachen will und kann. Also bist du mühselig und beladen, dann komm. Er will Ruhe geben. Und Luther und andere übersetzen, er will erquicken. Und wenn man wirklich Durst gehabt hat in der Nacht, stundenlang Durst gehabt hat und dann ein Glas Wasser zu trinken bekommt, der weiß, wie köstlich das ist, wie das erquicken kann. Und inzwischen glaube ich mich, wenn ich mir diese verrückte Welt so anschaue, dass wir in diesen Zeiten so und nur so es überhaupt schaffen, Ruhe zu finden. Nur so. Doch vor diesem Ruhefinden kommt noch etwas anderes. Vers 29. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Über dieses Wort ist schon so unfassbar viel gesagt, gepredigt und geschrieben worden. Wichtig ist an dieser Stelle immer, dass der Herr mitträgt. Das ist das, was das Joch meint. Also dieses Joch trage ich nicht alleine, er ist neben mir. Und für mich das Wichtigste an diesem Wort, für mich persönlich das Wichtigste ist, dass wir dabei lernen. Nur dabei lernen wir. Wir lernen diese zwei Dinge, die für mich Jesus in erster Linie ausmachen. Das, was wir immer wieder an ihm sehen können, wer die roten Zeilen alle einmal gelesen hat, der wird sehen, er ist sanftmütig und von Herzen demütig. Früher so in der Sonntagsschule oder in der Jungschar, da gab's viele Jungs, die wollten ganz gerne David sein. Diese Figur, die sie begeisterte, der David, der kleine Kerl, der den Goliath das Fürchten lehrt. Ich nicht. Ich wollte, wenn überhaupt, wollte ich wie Mose sein. In 4. Mose 12 können wir lesen, der Mann Mose aber war sehr sanftmütig, mehr als irgendein Mensch auf Erden. Das faszinierte mich. Und das tut's noch heute. Und warum? Weil dieses Sanftmut und Demut nicht in diese Welt gehört, nicht hineinpasst in diese Welt. Das sind die, so sind die ganz anderen. Und vor allen Dingen von heute. Sanftmut, ganz ehrlich, wo gibt es dieses Wort noch? Wo taucht es auf? Wo gibt es das Wort Sanftmut noch? Und wollen wir, das ist das, was der Herr Jesus uns hier sagen will, wollen wir Ruhe für unsere Seelen finden? Ich kann von ganzem Herzen sagen, ja, das will ich, das suche ich. Und wenn du das auch willst, dann höre, was der Herr sagt. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist die Antwort darauf. Ohne das, aus meiner Sicht, ist es nicht möglich. Aber es ist sicher, dieses Last mit ihm tragen, ist sicherlich manchmal auch tragen, es ist manchmal auch ertragen, aber es ist eine Freude, es ist eine Auszeichnung, es ist Segen und gesegnet sein, wenn wir das tun. Von mir aus mag in der Welt Dienst, Dienst und Schnaps, Schnaps sein. Dienst in und am Reich Gottes ist Freude, ist Frieden. Doch noch einmal, Sanftmut ist nicht etwas, was den Herrn Jesus auszeichnete und wir haben's nicht oder kriegen's nicht. Er will genau, dass wir da hinkommen. Denn wenn wir das sind, wenn wir wirklich sanftmütig und gütig und demütig sind, wie er es war in dieser Welt, dann werden die Menschen aufhorchen. Dann werden die Menschen hinschauen. Und er ist hier ganz klar. Er sagt, lernt von mir. Und in der anderen Gemeinde, in der ich jetzt des Öfteren predige, da habe ich das schon ein paar Mal gemacht, meine Frau war dabei, oft fangen sie dann an zu lachen, die kennen das schon inzwischen. Wie lernen wir das? Indem wir uns ganz doll anstrengen, oder? Dem mit hochrotem Kopf da sitzen und sagen, jetzt versuche ich es mal ganz sanftmütig und gütig zu sein. Jeder wird wissen, das geht nicht. Frucht des Geistes ist nicht zu bekommen durch Anstrengung. Ja, wir müssen uns darum bemühen, das ist wohl wahr. Ich finde dieses Beispiel, was ich jetzt nenne, immer ein schwieriges Beispiel, weil es eine außerordentliche Situation war. Aber da gibt es genügende andere. Stephanus, wie ihr wisst, wurde vor die Stadt gezogen und gesteinigt und sagte etwas, das unfassbar erscheint. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wie kann man das sagen in so einer Situation? Apostelgeschichte 7 nachzulesen. Oder vielleicht mehr in die heutige Zeit, Corrie ten Boom, die ihre geliebte Schwester im KZ verlor, ihren Vater, ihre Mutter verloren hat. Und dann einer von den Verantwortlichen für diese Tode vor ihr steht und sagt, ich habe zum Glauben gefunden, reichen Sie mir die Hand, vergeben Sie mir. Wir können uns, glaube ich, nicht wirklich vorstellen, wie schwer das für sie gewesen sein muss. Sie konnte es nur durch die Frucht des Geistes. Der Geist Gottes in uns darf diesen Raum haben, damit er uns zur Frucht bringt, zur Frucht des Geistes. Immer wieder ist es der Geist, der uns so verwandeln will, damit wir lernen, zu ihm zu kommen, um ihm Stück um Stück ähnlicher zu werden. Nehmet mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Ihr Lieben, lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben.